eine bestimmte Verstrickung in diese Nähe zu dem Adressaten, zu den Adressatinnen, ist, glaube ich, nötig, um auch in einer Arbeitsbeziehung angemessen einzugehen, um so abzustecken, was ist denn hier vielleicht noch an Punkten, die bearbeitet werden müssen und was ist noch, wo ich hinhören muss, wo ich vielleicht auch nochmal nachgucken muss. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man sich in so einer gewissen Weise schon sympathisch ist, sich verstricken lässt, die Nähe zulässt. Aber klar, und dann den Schalter zu finden, okay, jetzt ist die Beratung zu Ende, ich nehme sie eben nicht mit nach Hause.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda, für alle, die mitreden wollen. Wenn Menschen Hilfesuchende beraten und betreuen, ist der Grat zwischen professioneller Distanz und subjektiver Anteilnahme hauchdünn. Rechtliche Vorgaben, der eigene Anspruch und die Erfordernisse der Realität stellen in der sozialen Arbeit Tätige häufig vor Herausforderungen. Wie diese Herausforderungen aussehen und wahrgenommen werden, analysierte Dr. Jens Vogler im Rahmen seiner Dissertation in der Hochphase der Zuwanderung 2018 und 2019. Seine Forschungserkenntnisse tragen in innovativer Weise zum Verständnis professioneller sozialer Arbeit und somit auch zum Professionsverständnis, insbesondere migrationsbezogener sozialer Arbeit, bei. Bewertete das Promotionszentrum Soziale Arbeit die Dissertation und zeichnete sie mit Summa Cum Laude aus. Was es mit ihm machte, so nah an einem Forschungsgegenstand zu sein, und was wir aus seinen Analysen lernen können, frage ich Jens Vogler in dieser Folge. Mein Name ist Mariana Friedrich und das ist Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Herzlich willkommen, Herr Vogler.
Ja, hallo, grüße Sie.
Herr Vogler, welche Aufgaben übernehmen in der sozialen Arbeit tätige Personen, wenn sie Menschen im Rahmen der Migrationsbewegung beraten?
Ja, das sind vielfältige Aufgaben. Es geht bei der Beratung los, zum Beispiel zu rechtlichen Fragen, Fragen des Aufenthalts zum Beispiel, und in unterschiedlichen Konstellationen und mit unterschiedlichen Überschriften, also Beratung für geflüchtete Menschen, Beratung für Zugewanderte, für jugendliche MigrantInnen und so weiter. Es sind aber auch ganz viele Maßnahmen im Bereich des SGB II zu verorten, die von Sozialarbeitenden übernommen werden, also die quasi für das Jobcenter bestimmte Maßnahmen im Bereich Arbeitsmarktintegration übernehmen und sozialpädagogisch begleiten. Es geht um Fragen der Integration in Wohnort, in Vereine, in Gesellschaft, in Arbeit. Es geht aber auch um so Aufgaben von Leitung von MitarbeiterInnen im Feld der kommunalen Migrationssozialarbeit oder auch der Koordination von freiwillig Engagierten in diesem Feld. Es sind ja die Stiftungen auch von sogenannten Patenschaften, die insbesondere mit der Zuwanderung 2015-2016 stark zugenommen haben, also zwischen Zugewanderten und Nicht-Zugewanderten. Im Rahmen der Gemeinschaftsunterkünfte für geflüchtete Menschen sind dann eher so Aufgaben neben Beratung auch von Betreuung und Versorgung relevant.
Das ist ja wirklich ein riesiges Feld. Sie haben auf der einen Seite die Menschen, die im Rahmen der Migrationsbewegung zu uns kommen und in Deutschland leben wollen. Sie haben auf der anderen Seite die Beratenden, teilweise auch die ehrenamtlich Beratenden, die wieder beraten und begleitet werden müssen. Gerade zu dieser Hochzeit der Migrationsbewegung, wie wir es genannt haben, war die Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen ja wirklich eine riesige Stütze für die Professionellen. Welche Herausforderungen bringt es denn mit sich, wenn professionell Tätige und Ehrenamtliche zusammenarbeiten?
Ja, das bringt vielfältige Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen mit sich. Wir haben in einem Forschungsprojekt zwischen der Hochschule Fulda und der Universität Kassel das als in Klammern neue Arbeitsteilung beschrieben, in der verkürzt gesagt die Herausforderung besteht, dass freiwillig Engagierte die direkten Aufgaben, die personenbezogenen Aufgaben, die personenbezogene Beratung zum Beispiel auch übernehmen mit den zugewanderten Menschen und auf der anderen Seite die SozialarbeiterInnen eher die Aufgabe der Koordination dieses Engagements übernehmen. Das wäre auf so einer übergeordneten Ebene so eine Herausforderung, das zu steuern und zu fragen, was bedeutet das überhaupt auch für soziale Arbeit, wenn eben das, was so eigentlich als Kern der sozialen Arbeit, also das lebensweltlich orientierte Arbeiten mit den Adressaten und mit den Menschen quasi abgegeben wird und dafür eigentlich gar keine Ressourcen mehr da sind. Auf der anderen Seite, das ist dann mehr das, was ich auch in meiner Promotion, die Sie angesprochen haben, untersucht habe, ist die Frage, welche Herausforderungen ergeben sich quasi in diesem Zweier-Setting, wenn Engagierte mit Zugewanderten in speziellen Settings arbeiten oder wenn SozialarbeiterInnen mit den Zugewanderten in Kontakt treten und beraten. Was ich herausgefunden habe, herausarbeiten konnte, ist, dass das, was ich als Arbeitsbeziehung beschreibe, also was quasi passiert in diesen Beratungen, sich auf den ersten Blick kaum unterscheidet zwischen SozialarbeiterInnen und freiwillig Engagierten. Das heißt, von außen sieht das aus, dass sie so ähnliche Arbeitsbeziehungen begründen, aber, und dann ist auch da die Herausforderung, wo ist dann eigentlich dann der Unterschied zwischen sozialer Arbeit und freiwilligem Engagement? Und das liegt dann eher in der Frage, wie konstituiert, wie entsteht so eine Arbeitsbeziehung? Was ist das Fundament? Und das ist natürlich höchst unterschiedlich zwischen freiwillig Engagierten und SozialarbeiterInnen. Ich mache es mal plakativ. Die freiwillig Engagierten achten natürlich sehr drauf, was mit ihren persönlichen Lebensbedingungen passt in ihrem Engagement. Ist ja auch verständlich. Sie bringen freie Zeit, freie Ressource, ihre eigene Ressource in die Arbeit hinein und gucken dann sehr genau. Also zum Beispiel hat eine Engagierte in einem Interview beschrieben, was wir geführt haben, dass sie nur Menschen oder mit Menschen arbeiten möchte, die in unmittelbarer Nachbarschaft arbeiten, die in unmittelbarer Nachbarschaft leben, weil ihr sonst der Fahrtweg zu weit wäre. Eine andere engagierte Person hat beschrieben, dass sie gerne mit Menschen arbeiten möchte, die einen Masterabschluss haben. Also das sind so persönliche Bedingungen, die die Engagierten setzen, bevor sie quasi Engagement betreten.
Genau, als Ehrenamtlicher kann ich ja selber festlegen, was ich eigentlich möchte. Wenn ich professionell arbeite, kann ich das nicht.
Genau, also da ist man ja quasi auch erstmal hart angestellt irgendwo in der Institution und kriegt dafür auch sein Geld, dass man eine bestimmte Zeit berät oder auch nicht. Aber die Herausforderung, das war ja die Frage, ist darin zu sehen, wird das den Adressatinnen überhaupt kommuniziert, dass ich die Person bin, die den Masterabschluss hat und deswegen arbeitet die Person mit mir, bin ich die Person, die in direkter Nachbarschaft bin oder nicht. Und das wird, und das konnte ich in meiner Forschung herausarbeiten, eher nicht so kommuniziert. Also die Adressatinnen wissen oft gar nicht, welche Voraussetzungen vorausgegangen sind, dass dieser Kontakt überhaupt zustande tritt. Das würde ich als Herausforderung beschreiben für die Frage nach Engagement und sozialer Arbeit.
Wie wird das begründet, dass nicht klar geäußert wird, ob ich mit einem Ehrenamtlichen spreche oder mit jemandem, der den Job wirklich gelernt hat?
Ich glaube, dass es ob es nicht begründet wird, würde ich vielleicht sogar verneinen. Also in den Interviews wurde es mir ja teilweise begründet, eben mit diesen Punkten. Aber es wird versäumt, das quasi in den Gesprächen, in den Beratungssituationen offenzulegen und Transparenz zu machen. Ich weiß nicht, ob dafür keine Zeit ist, ob das vorausgesetzt wird, ob das dann auch eine Frage ist von dieser Arbeitsteilung, dass vielleicht Engagierte die soziale Arbeit verpflichtet sehen, diese Voraussetzung vorher kenntlich zu machen, bevor sie quasi freiwillig Engagierte mit einbinden. Aber unabhängig davon, es wird in diesen Situationen nicht transparent gemacht, sodass dann auch unklar ist, wahrscheinlich für das Gegenüber, mit wem habe ich es zu tun und welche Möglichkeiten hat das, wenn ich mit einem Engagierten zusammenarbeite, mich beraten lasse. Und welche Möglichkeiten oder welche Grenzen hat das und welche Möglichkeiten hätte es, wenn ich mit jemandem Professionellen zu tun habe und welche Grenzen hat das vielleicht dann auch?
Wahrscheinlich kommen die ehrenamtlich Beratenden auch in gewissen Situationen an ihre Grenzen, wo ihnen dann doch die Qualifikation fehlt. Wenn es schwierige Beratungssituationen sind zum Beispiel, auf die sie gar nicht so vorbereitet sein können wie jemand, der die soziale Arbeit studiert hat.
Genau, und das ist auch interessant, das ist relativ paradox von außen anzuschauen, weil einerseits können wir empirisch sehen, dass die Engagierten viele Beratungsanliegen einfach auch aufnehmen und probieren zu bearbeiten. Und sie haben auch ein hohes Fachwissen. Also ich hatte eine Aufnahme, vielleicht so vorweg, ich habe Beratungsgespräche aufgezeichnet zwischen freiwillig Engagierten und zugewanderten Personen. Und wenn ich nicht gewusst hätte, dass eben die Person, die hier aufgenommen wird, freiwillig engagiert ist, hätte man auch denken können, oh, das ist ja jemand, der das professionell macht, weil diese Person sehr genau wusste, was für ein bestimmtes Anliegen notwendig ist. Das ist so das eine, was es ein bisschen paradox von ausmacht. Das andere ist, dass insbesondere durch die Fluchtmigration 2016 ja viel Engagement auch aktiviert wurde und es liefen Fortbildungsangebote, Qualifizierungsangebote. Und es fand, andere AutorInnen beschreiben das als eine Professionalisierung von oben für die Engagierten. Also quasi die SozialarbeiterInnen haben durch diese Fortbildungsangebote die Engagierten professionalisiert, damit sie, was sie ja auch sagten, diese höchst komplexe Aufgaben absolvieren können. Und was sie auch als Zugangsschwelle gesehen haben, dass die Engagierten überhaupt tätig sein konnten.
Sie kommen ja selbst aus der Praxis. Wie definiere ich denn diese Arbeitsbeziehung, die sich zwischen den zu Beratenden und den Beratenden aufbauen muss?
Das wäre jetzt, glaube ich, die nächste Forschung, die ich machen müsste, weil ich konnte jetzt erstmal zumindest herausarbeiten, jetzt für den Teil, den ich untersucht habe, für mein Sample quasi, dass die SozialarbeiterInnen und die freiwillig Engagierten nie in einer Arbeitsbeziehung mit ihren Adressaten stehen, sondern ich habe jetzt vier Arbeitsbeziehungen rekonstruieren können, die unterschiedliche Facetten hatten. Jetzt wäre natürlich spannend zu erfahren, wann begebe ich mich in diese Arbeitsbeziehung, wann begebe ich mich in die und wie kann ich das steuern? Und ich glaube, an diesem Schritt bin ich jetzt auch gerade so dann auch weiter am Denken, quasi wie können wir Räume schaffen, damit SozialarbeiterInnen, freiwillig Engagierte merken, okay, jetzt befinde ich mich in so einer Arbeitsbeziehung, die vielleicht in dem Fall jetzt gut ist oder auch nicht gut ist, also dass man das quasi sich bewusst machen kann. Ich handle gerade aufgrund dieser Begebenheiten. Man muss vielleicht auch nochmal ausholen, was Arbeitsbeziehung in dem Kontext meint, wenn ich davon spreche.
Und was heißt das?
Also ich konnte grob 4 Arbeitsbeziehungen beschreiben. Eine adressatenorientierte Arbeitsbeziehung, eine abhängige Arbeitsbeziehung, eine situative und eine sachbezogene Arbeitsbeziehung.
Was bedeutet das?
Ich probiere es mal ganz plakativ. Also eine adressatenorientierte Arbeitsbeziehung richtet sich so danach, was die Adressatinnen einbringen an Anliegen, an Fragen, und die Beraterinnen, die Berater greifen das auf, probieren das bestmöglich zu beraten, auch unter Nutzung von Wissen, was vielleicht die Adressatinnen gar nicht haben können, um eben das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, sage ich jetzt mal so.
Also ganz einfach gesagt, ich komme zu Ihnen und habe ein konkretes Anliegen, möchte zum Beispiel einen Ausweis in Deutschland beantragen, und Sie sagen mir, dafür müssen Sie 1, 2, 3 machen.
Genau, und dieses 1, 2, 3 mache ich im besten Fall auch noch kenntlich, was das für Folgen hat und warum ich das heranziehe und so weiter. Genau, und dann gibt es die situative Arbeitsbeziehung, das ist eher so, ich sage jetzt mal frei übersetzt, aus dem Bauch heraus. Das heißt, die Situation, so wie sie sich gerade darstellt, ergibt so quasi die Handlung, was die SozialarbeiterInnen oder die freiwillig Engagierten machen.
Okay.
Dann gibt es die abhängige Arbeitsbeziehung, und in der wird quasi die Beratung abhängig gemacht auch von anderen Dingen, zum Beispiel von Wertvorstellungen, die ich als Berater, als Beraterin habe. Also wie sehe ich mein Gegenüber? Sehe ich diese Person als gleichberechtigt? Sehe ich sie auf Augenhöhe? Sehe ich sie als wissend, als nicht wissend, als kann ich sie einbinden oder wie auch immer? Also das ist immer abhängig von Wertvorstellungen, aber auch von gesetzlichen Vorgaben. Darf ich die Person jetzt überhaupt beraten? Ist sie in dem rechtlichen Status, dass ich sie beraten darf? Also das spielt in der abhängigen Arbeit, also abhängig von anderen Dingen. Und dann, das fand ich interessant, die sachbezogene Arbeitsbeziehung ist eine, die ich eben nicht aus der Perspektive der Beraterin beschrieben habe, sondern aus der Perspektive der Adressatinnen. Denn es zeigte sich insbesondere auch in der abhängigen Arbeitsbeziehung, dass die SozialarbeiterInnen und auch die freiwillig Engagierten zum Teil, ich sag mal vorsichtig, in ihren Äußerungen, in ihren Handlungen diskriminierend waren. Und dennoch, und das haben die Adressatinnen, diese Arbeitsbeziehung aufrechterhalten. Sie haben versucht, ihre Sache, deswegen sachbezogen, durchzukriegen, also ihr Anliegen bearbeitet zu wissen.
War das eine bewusste Diskriminierung oder eher ein unbewusstes Auftreten?
Ja, das müsste man dann quasi nochmal in der zweiten Schleife untersuchen, wenn man das quasi nochmal spiegeln würde, den SozialarbeiterInnen und Sozialarbeiter. Aber oftmals müsste man ja auch sagen, dass wir in, wenn wir jetzt zum Beispiel so eine rassismuskritische Perspektive mit reinnehmen, dass man ja in den Strukturen verhaftet ist, indem man irgendwie agiert, also dass man da gar nicht rauskommt, quasi, das will ich jetzt erstmal gar nicht unterstellen, ob das bewusst oder unbewusst war. Wobei bei manchen Dingen ich mich schon gefragt habe, ob sie dann nicht ähnlich, wie wir das ja auch machen könnten, jetzt sagen, wir brechen mal kurz ab, ich muss mal neu ansetzen oder so, ja, um einfach sich auch vielleicht ein bisschen besser darzustellen.
Ja.
Genau, aber das, worauf ich hinaus wollte, die Adressatinnen, die beachten das nicht erkenntlich, diese Diskriminierung, sondern die bleiben in der Situation und versuchen, ihr Anliegen bearbeitet zu wissen, auch wenn es damit einhergeht, dass man eigentlich diskriminiert wird in dieser Form.
Das ist eine ganz schöne Bandbreite, von der Sie da sprechen. Und Sie haben ja auch schon herausgestellt, welche Folgenfragen sich aus dem ergeben, was Sie beobachtet haben. Lassen Sie uns mal anschauen, wie man eine solche Untersuchung, wie Sie sie durchgeführt haben, eigentlich ansetzt. Mit welchen Werkzeugen arbeiten Sie da? Sie haben ja Menschen beobachtet in Beratungssituationen. Sie haben sie aufgenommen, um sich auch hinterher nochmal anhören zu können, was gesagt wurde. Sie haben Interviews geführt. Was und wie bauen Sie das auf? Welche wissenschaftlichen Ansätze gibt es? Das sind ja immer Menschen mit subjektiven Wahrnehmungen, die dort beobachtet werden.
Genau, also Sie haben quasi schon diese zwei Zugänge ja abgesteckt. Also ich habe Interviews genommen mit Sozialarbeitern und freiwillig Engagierten, die eben über dieses Forschungsprojekt, was ich eingangs schon mal kurz erwähnt hatte, zwischen der Universität Kassel und der Hochschule Fulda, die ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter in diesem Projekt ohnehin geführt habe und für meine Dissertation auch um Interviewfragen erweitert hatte, die jetzt nicht aufs Forschungsprojekt abzielten, und auch für die Promotion dann einfach nochmal neu ausgewertet habe, nochmal anders ausgewertet habe, als wir das im Forschungsprojekt gemacht haben. Das ist so quasi der eine Strang. Und der andere Strang ist eben diese Beobachtung, wobei Beobachtung würde ich dann in Anführungszeichen setzen. Also mein Ziel war es eigentlich schon, Beratungen aufzuzeichnen, also Beratung zwischen freiwillig Engagierten und ihren Adressatinnen und Beratung zwischen SozialarbeiterInnen und ihren Adressatinnen. Meine eigentliche Intention war, das mit Video aufzuzeichnen, um auch zwischenmenschlich oder innerhalb, also was man mit der Kommunikation nicht erfassen kann, zu bekommen, ne? Also Körperhaltung und so weiter. Aber das wurde mir nicht gewährt von den SozialarbeiterInnen und von freiwillig Engagierten. Also die wollten nicht mit der Videokamera beobachtet werden, aus verschiedensten Gründen. Und so war quasi der Weg über Audioaufzeichnung, also ähnlich wie wir das machen mit dem Mikrofon. Und bei manchen durfte ich auch als Beobachter teilnehmen an diesen Beratungen, die ich auch aufgezeichnet habe, um eben das quasi nochmal über eine zweite Schleife reinzubekommen, also Körperhaltung, wie ist das Setting, sitzen die an einem Schreibtisch, sitzen die in der Wohnung, haben sie einen eigenen Raum, müssen sich den Raum vielleicht auch teilen mit anderen Kolleginnen und so weiter. Aber auch das war nicht bei allen Aufzeichnungen möglich, ja, aus verschiedensten Gründen, die SozialarbeiterInnen oder freiwillig Engagierten das nicht zugestimmt haben und nicht zulassen konnten.
Genau, und die müssen zustimmen, ob sie aufgezeichnet werden. Genauso wie wahrscheinlich die zu Beratenden zustimmen müssen, dass das, was sie da erzählen, von einer dritten Person beobachtet und gehört wird. Eine Situation, in der sie ja schon gar nicht mehr unbeeinflusst sind. Was macht das denn, dass sie da zuhören?
Ja, die Frage habe ich mir auch oft gestellt. Wobei, also das kann man ja eh nie nachprüfen. Ne? Also weil die Situation war ja jetzt so, dass entweder ein Aufnahmegerät da war oder ich als Person sogar anwesend war. Also wir wissen jetzt gar nicht, wie wäre es anders verlaufen. Und andererseits glaube ich, dass ab so einem gewissen Punkt, so auch wie ich jetzt, wenn ich mit Ihnen spreche, ich vergesse irgendwann, dass hier ein Mikrofon 10 Zentimeter neben mir steht.
Ja.
Und ich vergesse auch, dass es jetzt aufgezeichnet wird, weil ich bin jetzt in so meinem Thema drin. Und ich hatte das Gefühl, klar, beweisen kann ich es nicht, aber so ist aber eigentlich auch so der Tenor aus anderen Untersuchungen, die auch mit Aufnahmen arbeiten, mit natürlichen Daten, sagt man, also mit Beratungssituationen in dem Fall, die auch ohne mein Beisein eigentlich stattgefunden hätten, weil die waren ja nicht für mich fingiert. Es war nur, also ich war jetzt noch irgendwie anwesend, das Audiogerät war anwesend, aber der Termin hätte so oder so stattgefunden. Und man vergisst das im Verlaufe des Gesprächs, dass da noch jemand sitzt. Und ich habe auch so Anhaltspunkte an bestimmten Aufnahmen, wo ich denke, ja, die haben es echt vergessen, dass ich da saß. Oder hat es in dem Moment auch gar nicht interessiert, was ja auch gut ist und was ja auch mein Anspruch gewesen
ist. Das Beste ist eigentlich, wenn die Leute komplett vergessen, dass sie anwesend sind oder ein Aufnahmegerät anwesend ist. Aber was macht das mit Ihnen? Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie kommen selber aus der Praxis, also haben auch beraten, haben den professionellen Hintergrund. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie solche Gespräche beobachten? Zuckt es da vielleicht manchmal? Überlegen Sie, ob Sie etwas anders machen würden als die beratende Person, die da gerade im Raum sitzt?
Ja, also ich hatte es ja schon angedeutet, bei manchen Aufnahmen, wenn es so um diese Diskriminierung ist und wo ich denke, das ist eigentlich auch rassistisch und eigentlich auch nicht richtig, natürlich zucke ich da und dann frage ich mich im zweiten Moment, wieso wurde mir denn diese Aufnahme zugesichert oder abgegeben? Warum haben sie nicht widerrufen? Steht ja jeden frei, eine Aufnahme zu widerrufen. Das habe ich mich viel mehr gefragt. Warum geben sie mir das? Ist es dann auch die Not? Ist es das Unwissen? Ist es das auch vielleicht auch der Druck, den man hat, weil man so viele Beratungen, so komplexe Situationen hat, dass sie dann gar nicht mehr wahrnimmt? Daran habe ich lange geknabbert und das ist aber dann auch der Punkt, wo ich sage, okay, also das wäre wahrscheinlich auch ohne meine Aufnahme in ähnlicher Richtung so gelaufen. Aber jetzt vorzuschreiben oder zu sagen, von einer Forscherstandpunkt, ich hätte es dann so und so gemacht und so und so beraten, diesen Punkt war ich nicht. Ich war eher an diesem Punkt so, wieso stimmen Sie dazu? Und was müsste jetzt eigentlich passieren? Wie müsste man eigentlich nochmal ins Gespräch gehen und darüber sprechen? Oder was kann ich tun, damit sowas zukünftig nicht passiert?
Wie können sich diejenigen, die beraten, davor bewahren, eine Sympathie zu empfinden, eventuell sogar eine Freundschaft zu der Person, die sie beraten, aufzubauen?
Ja, so, ja, das ist schwierig. Wobei so ein bestimmtes, also das wäre jetzt so mein Ansatz, so eine bestimmte Verstrickung in diese Nähe zu dem Adressaten, zu den Adressatinnen, ist, glaube ich, nötig, um auch in einer Arbeitsbeziehung angemessen einzugehen, um so abzustecken, was ist denn hier vielleicht noch an Punkten, die bearbeitet werden müssen und was ist noch, wo ich hinhören muss, wo ich vielleicht auch nochmal nachgucken muss? Und das geht, glaube ich, nur, wenn man sich in so einer gewissen Weise schon sympathisch ist, sich verstricken lässt, die Nähe zulässt. Aber klar, und dann den Schalter zu finden, okay, jetzt ist die Beratung zu Ende. Ich nehme sie eben nicht mit nach Hause und mache das zu Hause weiter oder so. Das ist natürlich, das ist das Schwierige.
Ich möchte ja auch, dass die Person, die mir gegenüber sitzt, mir so weit vertraut, dass ich diese Nuancen raushören kann. Dass sie mir Dinge anvertraut, mit denen ich dann später arbeiten kann, um möglichst gut zu beraten.
Genau, dann wären wir, glaube ich, wieder an dem Punkt, das auch transparent zu machen. Also was mache ich hier gerade? Wie weit gehen wir jetzt hier in so eine Arbeitsbeziehung rein? Und warum mache ich das? Und aus welcher Position mache ich das? Ich mache das nicht, weil ich mit Ihnen befreundet sein möchte. Also das ist jetzt ein bisschen hart so, ja, das wird man wahrscheinlich so nicht formulieren, aber das erkennen zu lassen, sondern das ist auch in gewisser Weise mein Job. Und ich mache das auf die und die Weise und über die und die Schritte.
Ist es denn ein Problem, wenn aus einer solchen beratenden Arbeitsbeziehung eine Freundschaft wird?
Ja, also zunächst würde ich sagen, das ist kein Problem. Wir hatten in dem Forschungsprojekt zwischen Kassel und Fulda ein Teilprojekt, in dem wir Tandem-Konstellationen, also immer zwei Personen, die von sich sagen, dass eine Person zugewandert ist und eine Person nicht zugewandert und die sich, wo eine Person mindestens für dieses Tandem, für diese Beziehung eine Freundschaft beschreibt. Das Interessante war, dass in den Interviews so ganz verschiedene Definitionen von Freundschaften oder von dieser Beziehung dann quasi preisgegeben wurde. Also eine Person hat im Beisein, also die nicht zugewanderte Person hat im Beisein der zugewanderten Person eher von einer guten Bekanntschaft gesprochen oder von einer anderen Tandem hat es von, hieß es, eine lehrende Freundschaft, eine beratende Freundschaft, wohingegen dann die andere Person sagte, naja, ist schon eine Freundschaft wie Geschwister. Also das quasi, das Interessante war, dass dieses Verständnis, was ist hier diese Beziehung, von der eine Person sagte, das ist eine Freundschaft, also dieser Reflexionsprozess quasi mit uns im Interview erst stattgefunden oder scheinbar erst stattgefunden hat. Ich kann es ja nicht beurteilen, was außerhalb stattfindet, aber es hat so den Anschein erweckt, dass diese Abstimmung darüber, was machen wir hier eigentlich in unserer Beziehung, also ist das Freundschaft, wie bezeichnen wir diese Freundschaft, mit welchen graduellen Abstufungen, quasi erst im Interview so richtig stattfand. Und das ist dann, wenn wir wieder auf diese Patenschaften, die ich so eingangs als ein Element oder als eine Aufgabe von sozialer Arbeit, also das Stiften von Patenschaften beschrieben habe, ist ja dann die Frage, mit welchem Ziel werden solche Patenschaften initiiert? Zum Beispiel hat das Familienministerium lange Zeit, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, auf ihrer Homepage betitelt aus Patenschaften werden Freundschaften. Und dann ist aber die Frage, was für Freundschaften? Und ist es eine helfende Freundschaft, was ja völlig in Ordnung wäre? Aber ich glaube, man muss es klar machen, dass keine Enttäuschungen entstehen, weil wir wissen auch aus dem Forschungsprojekt, dass einige Freundschaften nicht mehr oder einige Beziehungen nicht mehr bestehen, also abbrechen und eine Person das bedauert. Und dann ist natürlich die Frage, mit welcher Motivation sind die Menschen da auch reingegangen. Und ich glaube, da müsste dann auch soziale Arbeit, die daran, wenn sie daran beteiligt ist, dann auch ansetzen, das adäquat zu begleiten.
Wenn eine Person eine Freundschaft, fast eine geschwisterliche Beziehung empfindet, die andere aber ein reines Arbeitsumfeld, das kann natürlich herbe Enttäuschungen hervorrufen, im wahrsten Sinne gebrochene Herzen. Das will man ja auch nicht.
Genau, es ist, glaube ich, nicht, dass es im Interesse der Initiierenden ist und zumindest nicht im Interesse einer Person dieser Beziehung. Und das muss auch, denke ich, transparent gemacht werden. Also was heißt Patenschaft? Klar kann Freundschaft entstehen, klar kann Hilfe so ein Element sein. Natürlich kann auch eine Asymmetrie da vorherrschen und die ist auch gegeben, zwangsläufig wahrscheinlich. Aber man muss es quasi kommunizieren und da immer Klärungs- und Reflexionsprozesse anbieten zumindest oder anstoßen, damit man die Ausgangspunkte der Beziehung nicht vergisst und dann guckt, wohin kann sie sich entwickeln oder ist auch der Zeitpunkt dann irgendwann gekommen zu sagen, okay, wir beenden das jetzt auch.
Gehen wir mal auf das ein, was Sie herausgefunden haben in Ihren Analysen. Sie haben Interviews mit 41 Menschen geführt.
Genau, also ich habe 41 Interviews geführt und habe, über 50 Beratungen aufgezeichnet, aber letztlich konnte ich nur 16 auswerten. Das sind dann ähnliche Probleme, wie wir sie hier vielleicht auch mal haben könnte, dass technische Probleme vorlagen, dass die Aufnahme nicht verständlich war, dass später auch widerrufen wurde oder dass die Aufzeichnung dann in eine Fremdsprache, die es mir schwierig machte, das auszuwerten, also überleitete. So, das waren so die Punkte. Also es waren 16 Beratungen dann im Endeffekt.
Welche Punkte können wir jetzt als Gesellschaft, können andere Beratende mitnehmen? Woraus können sie eventuell lernen?
Setzen wir bei diesem Lernen an, was man lernen könnte. Ob das jetzt die Gesellschaft ist oder die BeraterInnen, das muss jeder für sich auch irgendwie prüfen, ob das passt, denke ich. Geht erstmal um so eine Sensibilisierung und die vielleicht an den Themen auch angedockt, die wir schon angesprochen hatten. Also eine Sensibilisierung gegenüber dessen, was ich tue, dass ich das als professioneller Berater, als professionelle Beraterin tue oder ob ich das als freiwillig Engagierte tue und wie binde ich mein Gegenüber damit ein, dass ich eben aus der und der Position heraus handle. Das wäre das eine. Und es braucht auch eine Sensibilisierung quasi, wie ich das tue, wo wir dann bei den Fragen von Diskriminierung wären zum Beispiel. Also wie behandle ich mein Gegenüber? Wovon ist das auch abhängig? Dann wären wir wieder bei dieser abhängigen Arbeitsbeziehung. Also ist das, was ich tue, auch rechtlich geprägt? Also wenn wir, ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe auch Personen interviewt und aufgezeichnet, die in Maßnahmen des SGB II unterwegs waren. Natürlich haben die ganz andere Abhängigkeiten, weil sie ja auch irgendwie eher abhängig sind von der Zuweisung vom Jobcenter und ihren sogenannten Kundinnen. Das ist eine andere Abhängigkeit, als wenn ich zum Beispiel beim Träger Diakonie oder Caritas arbeite.
Jeder von uns bringt ja eine gewisse Prägung mit. Gerade wenn es im Arbeitsumfeld ist, sind wir abhängig von unseren Arbeitgebenden zumindest.
Ja, genau. Und das verdichtet sich dann irgendwann auch in der sozialen Arbeit an einem viel diskutierten Doppel- oder Trippelmandat. Also wer gibt mir das Mandat meiner Arbeit? Also ist es mein Gegenüber, der Adressat, die Adressatin? Ist es die Gesellschaft, der Staat, mein Auftraggeber? Brauche ich dann vielleicht was Drittes, was ja mit dem Trippelmandat diskutiert wird, was das irgendwie vermittelt, ein Ethikkodex, Bezug auf Menschenrechte oder so. Das erstmal zu erkennen, also ich Sie hatten ja gefragt, was lernt man quasi aus meiner Forschung? Ich glaube, der Lernprozess ist einfach diese Reflexion, also dass wir Reflexionsmöglichkeiten brauchen, um diese Dinge überhaupt zu erkennen, in die wir uns bewegen. Dass soziale Arbeit nicht nur in Beratungssituationen nur mit meinem Gegenüber stattfindet, sondern dass ganz viele Personen oder Institutionen oder AkteurInnen anwesend sind, die eigentlich nicht anwesend sind, physisch gesehen, aber eigentlich doch eine Rolle spielen. Das Jobcenter, die Gesellschaft, die ArbeitgeberInnen, vielleicht auch andere soziale Institutionen, die auch irgendwie mit dem Adressaten, mit der Adressatin zu tun haben, freiwillig engagiert, die dann vielleicht auch irgendwie noch rumrühren. Diese Dinge auseinanderzuhalten, diesen Prozess braucht es. Da bietet meine Arbeit Ansatzpunkte, das sich bewusst zu machen.
In der Bewertung Ihrer Arbeit durch das Promotionszentrum stand, dass Ihre Arbeit aktueller kaum sein könnte und einen Beitrag zum Diskurs um Zuwanderung und den Umgang mit Menschenrechten geleistet hat. Wie erleben Sie als Forscher, wie dieser Diskurs gesellschaftlich weitergeführt wird? Was macht das mit Ihnen, wo Sie ja viel näher dran sind und sich viel intensiver mit dem Thema beschäftigt haben als wir alle?
Naja, es ist, ich würde mal vielleicht irgendwie anders anfangen. Ich habe 2022 eine Pressemitteilung vom Paritätischen Hessen und des Hessischen Flüchtlingsrats gelesen, 2022. Sinngemäß freiwillig engagierte oder fachlich versierte Sozialarbeiter nicht ersetzen. Und ich glaube, dann sind wir dann wieder bei dem, was wir besprochen hatten. Und dass die Frage zirkulär wieder aufgetaucht ist mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und den Migrationsbewegungen, die sich daraus ergeben haben. Und dass dann eigentlich Strukturen, also auch gerade freiwillig engagierter Natur, die eigentlich mit nach 2008, 2019 dann so langsam runtergefahren sind, weil sich Konstellationen auseinandergelebt haben, dann wieder hochgefahren wurden. Und an dieser Stelle muss man ja fragen, warum reagiert man so immer so reaktiv und kann nicht bestimmte Dinge auf Dauer anbieten? Und viele Sachen sind dann einfach projektiert und können dann erst auf bestimmte Anforderungen reagieren. Das macht was mit mir so irgendwie, wo ich so denke, ja, wir haben so viel eigentlich jetzt schon auf 2015, 2016 ja auch an Erkenntnissen gewonnen und jetzt fangen wir da wieder an, diese Dinge zu befragen und zu bearbeiten.
Es ist vielleicht nicht unbedingt bei Null anfangen, aber ja, das Gefühl hatte ich auch, dass es immer wieder dieses, das hatten wir doch schon mal ist. Wir wissen doch eigentlich, wie wir es besser aufbauen müssen. Warum schaffen wir das nicht? Es ist ja hochinteressant und zeigt auch mal, dass ein Forscher nicht nur von außen drauf guckt, sondern auf Menschen mit Wahrnehmung, mit Gefühlen und er ist Teil dieser Gesellschaft, also hat auch Wahrnehmung und Gefühle natürlich.
Ja, und gleichzeitig haben wir die Diskurse, ich meine, es wurde ja auch öffentlich debattiert, dass bei bestimmten Dingen dann mit 2022 gingen, auch zurecht gingen, also die schnellere Überführung von Geflüchteten aus der Ukraine in SGB-II-Leistungen und was 2015, 2016 eben nicht ging. Und dann sind wir dann eben wieder bei der Frage von Menschenrechten, Diskriminierung und wie quasi Menschen irgendwie abgestuft werden.
Wie geht es denn jetzt für Sie in Ihrer Forschung weiter? Welche Fragen stellen Sie sich? Sind Sie an dem Thema noch intensiv dran?
Ja, also ich probiere immer wieder empirische Elemente aus meiner Forschung in Lehrveranstaltungen einzubringen. Also ich bin hier an der Hochschule Fulda im Fachbereich Sozialwesen auch der Lehre tätig und versuche eben diese Reflexionsräume hier in den Seminarräumen quasi zu schaffen, um über soziale Arbeit und ihren verschiedensten Arbeitsbeziehungen ins Gespräch zu kommen. Ich habe im Anschluss jetzt so ein kleines Folgeforschungsprojekt am Laufen und gerade eben vor dem Hintergrund auch 2022, aber auch dazwischen fand ja noch eine Corona-Pandemie irgendwie statt, die in meiner Forschung noch nicht zutage, also obwohl ich da geschrieben habe, aber der empirische Teil ist vor Corona entstanden. Aber auch Corona hat ja einiges mit den schwierigen Arbeitsbedingungen gemacht. Eine Interviewpartnerin aus meiner aktuellen Forschung hat das so ausgedrückt, was vorher prekär war, ist jetzt noch prekärer. Also in Bezug auf Corona und der Ukraine-Krieg, wie reagieren soziale Arbeitende, wie schaffen sie es überhaupt, professionell zu handeln? Das ist so gerade aktuell mein Forschungsschwerpunkt. Und wie schaffe ich es dann eben auch, mich rassismuskritisch zu positionieren, diversitätssensibel zu handeln, menschenrechtsorientiert zu handeln, neben diesen ganzen anderen Anforderungen, die auch noch auf einen einwirken in der alltäglichen Praxis? Das ist so gerade mein Forschungsprojekt, womit ich mich auch über eine Interviewforschung mit beschäftige und gerade dabei bin. Ja, insofern geht das so in Teilen weiter.
Es lohnt sich also immer mal nachzuschauen, was an der Hochschule Fulda im Bereich Forschung passiert und was an aktuellen Erkenntnissen herauskommt. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, für die interessanten Einblicke in Ihre Untersuchung. Und wer mehr wissen möchte, findet die Informationen natürlich unter dem Podcast und auf der Seite der Hochschule. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Gesprächsstoff. Vielen Dank.